zu der ganzen Sache gibt es nur eine Sache zu sagen, dass ich halt mich mit rechten Gedankengut halt überhaupt nicht identifizieren kann. Und dass dann natürlich eine Person dann aufgrund von so einem Bild in so eine Ecke gestellt wird, ist dann schon immer schwierig. Was mich am Anfang dann natürlich extrem, ja, auch mitgenommen hat. Also meine Ambitionen sind halt, sag ich mal, höher ein bisschen als, ja, ohne Tor jetzt in der Liga dazustehen. Natürlich ist von der Torausbeute noch auf jeden Fall ausbaufähig. Wir haben jetzt auch ein paar Mal zu Null gespielt. Ich glaube, defensiv sind wir jetzt auch nicht, ja, die Schießbude der Liga.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Da sind wir wieder, der Podcast von SWR Sport, nur der FCK im Studio in Kaiserslautern. Er ist wieder da. Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo.
Und wir begrüßen einen der Neuzugänge. Ich glaube, es ist der letzte in der Reihe, den wir noch nicht hatten. Herzlich willkommen, der Stürmer des FCK, Yannick Mause. Hallo.
Servus, hi.
Yannick, Trainingseinheiten in einer Länderspielwoche. Kein Spiel am Wochenende. Unterscheiden die sich in aller Regel von dem, was sonst so passiert? Ihr habt heute auch ein bisschen länger im Nachwuchsleistungszentrum oben im NLZ am Fröner Hof gearbeitet. Wie kann man sich das vorstellen in so einer Länderspielwoche?
Ja, eigentlich wie in einer normalen Trainingswoche. Wir haben jetzt einen Tag weniger, weil wir am Freitag das Testspiel haben gegen Freiburg. Aber ansonsten wird auch auf den Gegner eingegangen, wie wir jetzt am Freitag spielen wollen. Haben auch taktisch dann nochmal uns ein bisschen vorbereitet, was wir jetzt auch nochmal ins Spiel reinbringen wollen. Und ansonsten unterscheiden sich die Wochen nicht so sehr. Sind manchmal ein bisschen intensiver. Ja, vom Grund auf bleibt es das Gleiche.
Klar, kann man ein bisschen mehr Kraft oder ein bisschen mehr Kondition noch sich aneignen. Da hat es ja auch so ein bisschen gehapert in den letzten Wochen.
Ja, auch das, aber ich wollte noch auf was anderes raus. Wie findest du es, dass jetzt Länderspielpause ist? Oft ist es ja so, Mannschaften, die einen Lauf haben, die sagen dann, oh, jetzt schon wieder Länderspielpause, es läuft gerade gut. Jetzt habt ihr ja gerade keinen besonders guten Lauf. Ist es gut für euch, dass ihr nochmal ein bisschen intensiver Zeit habt, um an euch zu arbeiten?
Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, die Länderspielpause macht jetzt nicht viel mit einer Mannschaft. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich richtig in der Krise steckt, dass dann schon nochmal gut ist, einen Kopf frei zu kriegen. Da sehe ich uns jetzt aber eigentlich nicht. Natürlich haben wir jetzt auch keinen Lauf, aber richtig schlecht ist es nicht. Deswegen ist es, glaube ich, in unserer Lage gerade ja nicht so entscheidend, ob wir die Pause jetzt haben oder wann anders.
Bevor wir in die Thematik einsteigen der laufenden Saison, müssen wir natürlich oder wollen wir natürlich mit dir ein Thema ansprechen, was vor einigen Wochen aufkam, deine Zeit bei Alemannia Aachen. Da gab es einige Irritationen mit einem Foto, mit einem Video. Der FCK als Verein hat reagiert. Hintergrund war, dass du abgebildet worden bist mit einem angeblich oder nachweislich Rechtsextremisten, der in der Fanszene von Alemannia Aachen aktiv ist. Frage an dich, wie ist das entstanden? Wie ist das verarbeitet worden von dir? Wie ist die Gemengelage heute?
Ja, ich glaube, wie es entstanden ist, ist ganz einfach. Ich glaube, jeder Fußballer, der in diesem Beruf tätig ist, weiß, dass man halt Bilder macht mit Fans, ob wir es jetzt auch nach dem Training sind oder wann anders. So ist das Bild entstanden und ich glaube, zu der ganzen Sache gibt es nur eine Sache zu sagen, dass ich halt mich mit rechten Gedankengut halt überhaupt nicht identifizieren kann und dass dann natürlich eine Person dann aufgrund von so einem Bild in so eine Ecke gestellt wird, ist dann schon immer schwierig, was mich am Anfang dann natürlich extrem, ja, auch mitgenommen hat, muss ich sagen, weil es ein Thema ist, ja, wo es dann schon um den Menschen geht. Was mich dann halt wirklich mitgenommen hat und mehr gibt es da von meiner Seite eigentlich auch nicht viel zu sagen.
Nochmal kurz zum Hintergrund, es waren mehrere Spieler damals von Alemannia Aachen noch auf diesem Foto und auch in dem Video zu sehen, das muss man noch dazu sagen. Und es ist, glaube ich, Yannick, auch ein Problem unserer Zeit, denn dieser Vorgang, der liegt ja schon länger zurück. Du warst ja zwischenzeitlich schon eine komplette Saison noch beim FC Ingolstadt und das war in der Aachener Zeit. Ist das auch diesen Zeiten geschuldigt mit den sozialen Medien, dass alles so transparent ist, dass eigentlich überhaupt nichts mehr, ich will jetzt nicht sagen geheim bleibt, aber dass irgendwann alles mal wieder auf den Tisch kommt oder in die Öffentlichkeit kommt?
Bestimmt ist es ein Thema, was dazu beiträgt. Aber unterm Strich, das Bild gibt es halt, dass es dann rausgekommen ist, ist halt die Sache, ist auch vollkommen okay. Aber ich glaube, dass ein Bild halt einfach nichts über eine Person aussagt. Das ist eigentlich der Punkt, den ich dann halt nicht verstehe, wie Menschen von einem Bild halt ausgehen können, wie ein Mensch hinter der Fassade oder hinter dem Bild ist. Und das ist eigentlich das Problem daran.
Jetzt ist es natürlich so, wir rufen ja immer bei jeder Podcast-Folge dazu auf, dass die Leute Fragen schicken können an unsere Gäste. Das ist natürlich auch in dem Fall wieder passiert und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, sind zu dieser Thematik wirklich die meisten Fragen reingekommen. Du hast gesagt, es gibt von deiner Seite aus gar nicht so viel dazu zu sagen, aber inwiefern kannst du, ich meine, du hast es ja jetzt gerade eben auch schon angedeutet, hattest es bei den Kollegen von der Rheinpfalz auch schon gesagt, dass es halt schwierig ist, dass man quasi da so aufgrund von einem Foto verurteilt wird, aber inwiefern hast du vielleicht auch Verständnis für die Leute, dass das so ein Aufregerthema ist und dass dir das so sehr beschäftigt, weil es waren wirklich extrem viele Nachfragen dazu und einfach auch der Wunsch, dass du dich da nochmal ganz klar positionierst.
Ich glaube, Verständnis dafür habe ich auf jeden Fall, dass es Aufmerksamkeit kriegt, dass Menschen sich dann auch dafür interessieren. Verständnis dafür, dass man dann halt so dargestellt wird in diesem Rahmen, dann habe ich überhaupt nicht. Dass man dann halt angegangen wird und dann natürlich auch in den Medien so dargestellt wird, dafür habe ich dann überhaupt gar kein Verständnis.
Fakt ist aber auch, du hast das Ganze mit dem Verein, mit der Geschäftsleitung und auch mit den Verantwortlichen geklärt und innerhalb der Mannschaft, denke ich mal, ist das Thema auch abgehakt und deswegen würde ich es hier an dieser Stelle auch gerne abhaken. Oder hat es irgendwie auch innerhalb der Mannschaft für Diskussionen gesorgt?
Nein, 0,0. Weil ich glaube, jeder Mensch, der ja, mich kennt, mich persönlich kennt, weiß, dass das Unfug ist und deswegen war das nirgendwo ein Thema.
Okay. Vielleicht abschließend, gibt es noch einen Kontakt nach Aachen? Ist es dann dein Verein? Würdest du sagen, Alemannia ist dein Verein? Bist du auch, kann man ja durchaus auch mal sagen oder kommt ja immer mal wieder vor, dass jemand sagt, ich spiele zwar beim FCK, aber ich habe natürlich die Alemannia irgendwie noch im Herzen.
Ich glaube, da trete ich auch keinem zu nahe. Aachen ist halt der Verein, wo ich halt als kleines Kind hingegangen bin, der natürlich dann auch von der Nähe halt zu meinem Heimatort halt immer präsent war, oft im Stadion gewesen. Deswegen ist es natürlich schon ja auch ein großer Verein in meinem Leben.
Und
ja.
Der alte Tivoli, der hatte was, finde ich, und auch der neue, denke ich mal. Und Aachen, na gut, werden wir mal beobachten, wo die irgendwann in ein paar Jahren spielen. Gehört ja zu den vielen Traditionsvereinen, die irgendwann mal den Absturz nach unten angetreten sind. Das werden wir weiter verfolgen und würden jetzt mal wirklich einen Schlusspunkt an dieses Thema setzen. Wollen noch mal zurückkommen auf eure Ergebniskrise, sage ich jetzt mal, seit 5 Spielen nicht gewonnen. Wir wollen mal den Trainer Markus Anfang hören, der hat sich nach der 0:1 Niederlage in Elversberg geäußert.
Wir können auch darüber sprechen, dass wir jetzt hinten raus alles nicht geholt haben, wird uns aber aktuell auch nichts bringen. Wenn wir jetzt das Spiel gewonnen hätten, hätten viele gesagt, oh, wir haben erst 2 Spiele in der Liga verloren, wir haben von 8 Spielen 2 Spiele verloren und alle anderen Spiele haben wir gepunktet, dann hätten alle gesagt, boah, ist super. Jetzt sagt man, aus den letzten Spielen hast du keinen Sieg geholt. Das kannst du immer so drehen und wenden, wie du willst. Hilft dir aber nicht. Wenn du jedes Spiel einzeln nimmst, dann siehst du, glaube ich, dass wir auch in jedem Spiel einzeln immer in der Situation waren, Spiele für uns zu entscheiden. Haben es aber nicht.
Gibst du der Trainer recht? War in jedem Spiel was drin in dieser Saison? Was glaubst du?
Ja, gebe ich ihm recht. Ich glaube wirklich, wenn man jedes Spiel einzeln sieht, ja, dass wir uns sogar ärgern können über viele Punkte, die wir jetzt nicht geholt haben. Ja, wie halt auch schon sagt, unterm Strich zählt halt Punkte zu holen und das haben wir halt nicht gemacht.
Jetzt müssen wir natürlich mal nachfragen, woran das Ganze liegt und dazu habe ich einen interessanten Ton auch von Torhüter Julian Grahl, der hat sich im SWR Fernsehen am Sonntagabend geäußert.
Wir müssen uns einfach selbst hinterfragen, ob wir 90 Minuten einfach die Konzentration nicht aufrechterhalten können, weil ich glaube, wir haben das alle im Tank, auch die Fitness, die Laufwerte, wir haben das alles, aber wir sind halt leider nicht in der Lage, das über 90 Minuten zu transportieren.
Ich glaube, da spricht er explizit die zweite Halbzeit in Elversberg an, die doch sehr bescheiden war, denke ich mal. Habt ihr das im Tank? Habt ihr die Power für 90 Minuten? Gut, man hat es gesehen, teilweise bei den Heimspielen gegen Hertha und den HSV. Hertha ging unglücklich verloren, HSV dann noch der Ausgleich in allerletzter Minute. Aber da hat meiner Meinung nach die Mannschaft gezeigt, dass sie praktisch die Luft und auch die Konzentration hat. Woran liegt es, dass es jetzt in den letzten Spielen nicht mehr geklappt hat?
Ja, erstmal glaube ich auch, dass die Mannschaft das im Tank hat, dass man es in den Heimspielen auch gesehen hat, dass es kein Problem von der Ausdauer oder von der Fitness ist. Ich glaube aber, dass es dann irgendwann halt schon ein bisschen frustrierend ist, dann kein richtiges Erfolgserlebnis zu haben. Du hast dann Chancen in Elversberg in der ersten Halbzeit, nutzt die nicht und in der zweiten Halbzeit muss man schon sagen, dass Elversberg auch gut gespielt hat. Du ärgerst dich dann, glaube ich, im Spiel so ein bisschen auch über die erste Halbzeit, dass du das Momentum nicht auf deine Seite gezogen hast und kriegst dann halt ja schon relativ früh dann ein Gegentor in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, 60. Minute war es.
Ja, um die 60.
genau. und versuchst dann natürlich nochmal alles zu machen. Und wenn man dann sieht, natürlich waren wir vielleicht in dem Spiel dann in der zweiten Halbzeit nicht perfekt auf der Höhe. Aber dass man dann, glaube ich, schon sieht, dass halt nochmal alles versucht wird. Und ich glaube, wenn die Ausdauer nicht da wäre oder die Fitness nicht da wäre, wäre das Spiel dann anders ausgegangen.
Ich habe das Spiel verfolgt über die vollen 90 Minuten und habe mich wirklich gefragt, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Stefan hat es auch schon gesagt, zweite Halbzeit war nicht gut. Also ich fand es einfach so einen krassen Unterschied zwischen der ersten Halbzeit, wo man eigentlich echt ziemlich am Drücker war, gute Chancen auch hatte. Und aber was passiert dann? Ich meine, es ist immer, jetzt steht hier der Journalist vor dir und fragt, was passiert da? Erklär mal, warum in der zweiten Halbzeit nicht so viel ging. Du bist ja dann auch erst später reingekommen, aber wie kann man sich sowas erklären, so krass unterschiedliche Halbzeiten?
Ja, wie kann man es sich erklären? Natürlich wird in der Halbzeit dann auch nochmal was verändert, vom Gegner verändert. Ich weiß nicht, ob was bei uns verändert wurde in der Halbzeit, ich denke mal eher nicht, nach der guten ersten Halbzeit. Aber ja, ich glaube, dass der Gegner dann wahrscheinlich ein paar Schlüsse daraus gezogen hat, ein paar Sachen verändert hat und dann natürlich auch sehr, sehr gut aus der Halbzeit kommt und dann natürlich die ersten 5, 6, 10 Minuten halt entscheidend sind, wie eine Halbzeit dann verlaufen kann.
Wie krass kribbelt es eigentlich dann, wenn man als Stürmer, der ja am liebsten Tore schießt, dann auf der Bank sitzt und merkt, oh, jetzt geht wieder keiner rein, jetzt haben wir wieder eine Chance, kein Tor gefallen. Wie sehr kribbelt es da bei einem, dass man dann eigentlich auf dem Platz auch stehen will oder dauerhaft auf dem Platz stehen will, um die Dinger dann reinmachen zu können?
Ja, ich glaube, es kribbelt jetzt nicht nur, wenn man sieht, dass man keine Tore macht oder dass die Mannschaft vielleicht in dem Moment jetzt keine Tore macht. Das kribbelt halt immer, wenn man nicht auf dem Feld steht oder auch wenn man auf dem Feld steht und noch kein Tor gefallen ist, kribbelt es immer als Stürmer. Deswegen ist natürlich immer ein schlechtes Gefühl, draußen zu sitzen und zuzugucken.
Es ist ja auch bei denen, die in aller Regel gesetzt sind als Stürmer, ich denke da an Ragnar Ache zurzeit, 2 Spiele war der ohne eigenes Tor, ohne eigenen Treffer, ist ja zurzeit so ein bisschen der Wurm drin, sage ich jetzt mal. Ist das auch ein Kopfproblem? Du hast eben davon gesprochen, dass man endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis braucht, um da vielleicht einen Knoten zu lösen. Jetzt hast du ja auch eine Erfahrung letztes Jahr in Ingolstadt gemacht. Da warst du sogar Torschützenkönig der 3. Liga mit 18 Treffern. Wie kann man so eine Blockade denn, auch mit dem Stürmerkollegen Ragnar Ache, wie kann man sowas lösen? Oder ist es einfach nur den Lauf, den man braucht?
Ja, ich glaube, eine Blockade ist viel so. Ich glaube, okay. Reggie steht bei 3 Toren jetzt, glaube ich.
Ja,
war in der Anfangszeit verletzt. Also ich glaube, nach 2 Spielen ohne Treffer ist man jetzt noch nicht in der Krise.
Das ist schon klar, aber ich spreche bewusst mal einen Kopfball an, der relativ freistehend war. Und dann sagen wir so, ach, den hätte er noch vor ein paar Monaten hätte er den gemacht. Das ist ja immer so die Floskel der Fans oder auch von uns Journalisten. Und plötzlich macht er den halt nicht mehr. Das habe ich eben damit gemeint.
Ja, natürlich, aber wenn man jetzt mal sagt, weil man guckt jetzt Harry Kane an, hatte, glaube ich, in der Bundesliga ein Spiel überhaupt keinen Torschuss und in der Champions League dann auch bis zur 95. Minute keinen.
Stimmt.
Und das ist ein Weltklasse-Stürmer. So Spiele gibt es. Ich glaube, dass er sich dann keinen Kopf drum macht. Ich glaube, ich würde mir da in seiner Situation auch keinen Kopf drauf machen oder wenn es jetzt um mich gehen würde nach der Zeit. Und ich glaube, das ist da bei keinem im Kopf drin.
Es ist schon interessant, also die Schuld so ein bisschen auf die Außenspieler abgewälzt, weil die Flanken nicht ordentlich reinkommen.
Kam vielleicht zu flach.
So. Genau.
Es gab natürlich auch noch weitere Fanfragen, wie immer. Auch vielen Dank nochmal an unsere Betze-Timeline, an die Leute, die per Mail Fragen geschickt haben. Und eine Frage, die auch öfter kam, unter anderem von Patrick Schäfer. Was ist der Unterschied zwischen Regionalliga 3. und jetzt 2. Liga? Dazu muss man wissen, du hast ja quasi kontinuierlich immer von Jahr zu Jahr eine Liga übersprungen, bis jetzt quasi in der 2. Liga mit dem FCK. Also was ist für dich der größte Unterschied zwischen diesen Ligen und wie krass ist vielleicht auch der Sprung von der 3. in die 2. Liga?
Ich glaube, der größte Unterschied jetzt von der 4. zur 3. Liga sind erstmal die Stadien. In der Regionalliga ist es halt oft so, dass man manchmal auch vor 300, 400 Zuschauern spielt. Bei uns in Aachen war es dann extrem. Du hast dann ein Wochenende in einem riesigen Stadion gespielt vor 13.000, 14.000 Zuschauern, bist danach die Woche halt auf dem Dorf gefahren, hast vor 300, 400 Zuschauern gespielt. Ich glaube, da ist das größte Problem, so ein bisschen den Kopf so hinzukriegen, dass du halt jede Woche performen kannst, weil es auch in der Regionalliga halt vorkommt, dass ein Rasen nicht gemäht wird, dass Bälle platt sind. Ja, lacht da jetzt im Nachhinein drüber.
Bälle, platte Bälle in der Regionalliga.
Ist alles schon vorgekommen.
Die Linien krumm oder was?
Ist alles schon vorgekommen und das hat man halt in der 3. Liga nicht. Da ist halt dann schon sehr professionell. Ich glaube, wenn man sich die 3. Liga dieses Jahr anguckt, was für Mannschaften da spielen, ist noch eine riesige Qualität dann dort. Und ich glaube, von der dritten Liga zur zweiten Liga ist halt dann nochmal der Unterschied, dass halt alle Spieler einfach viel, viel handlungsschneller sind und einfache Fehler einfach wegfallen. Dass einfache Fehler im Spiel jetzt auch im Training halt ganz anders auffallen, weil es die Häufigkeit einfach nicht mehr gibt. Und ich glaube, das ist so ein riesen, riesen Unterschied von der zweiten zur dritten Liga.
Also die spielerische Qualität ist einfach deutlich höher.
Genau, die spielerische Qualität, aber auch natürlich die Masse an Qualität. Also das ist ja natürlich immer so, eine Liga hoch sind dann die Besten aus der dritten Liga, spielen dann in der zweiten Liga. Und das merkt man dann irgendwo auch dann am Ende, ja.
Zumal in dieser Saison in der zweiten Liga ja Mannschaften spielen, also der Zuschauerschnitt ist ja manchmal höher als an Erstligaspieltagen. Genau. Ist ja Wahnsinn, ne, was da los ist. Und in der dritten Liga kommt halt noch dazu von der Stimmung, dass es halt auch zweite Mannschaften gibt, wo dann halt nach 15.000 in Aachen plötzlich oder in Mannheim plötzlich dann 400 bei Hoffenheim 2 oder bei anderen Clubs stehen. Und das ist in der zweiten Liga halt gerade in dieser Saison nicht mehr so. Die zweite Liga, es haben ja schon einige angesprochen, dass da praktisch alles möglich ist. Mhm. Da kann im Prinzip jeder jeden auch schlagen. Die unten stehen, die bleiben wahrscheinlich nicht da unten. Jetzt habt ihr aber trotzdem als nächstes Paderborn zu Hause, 20:30 wieder Abendspiel, dann in Düsseldorf und dann gegen Magdeburg. Das sind drei Teams, wo man denkt, oh, das ist schon eine Aufgabe. Die stehen alle oben, die spielen einen super Fußball. Gibt es da irgendeine Zielsetzung? Hat man da so ein bisschen jetzt gerade in dieser Situation auch so ein bisschen Angst vor diesen drei Spielen? Das könnte so eine entscheidende Dreierkonstellation werden.
Angst auf jeden Fall nicht. Mhm. Dass die drei Spiele wichtig werden, das ist, glaube ich, klar. Aber ich glaube, dass man jetzt gesehen hat gegen Hamburg, Hertha, dass wir gegen gute Mannschaften halt auch richtig gut spielen können und auch eigentlich viele Punkte schon verdient gehabt hätten gegen diese Mannschaften. Deswegen mache ich mir da jetzt eigentlich nicht so einen Kopf, ob die Mannschaften, gegen die wir jetzt in den nächsten drei Wochen spielen, oben in der Tabelle stehen oder ein bisschen weiter unten, weil wir halt echt gut performt haben gegen Mannschaften, die oben stehen oder die vermeintlich am Ende der Saison oben stehen werden. Und ich glaube einfach, dass wir in den Spielen was nachzuholen haben, was wir in den letzten Wochen jetzt nicht geholt haben und das sicherlich machen werden.
Um auch den Fans mal wieder zu zeigen, dass ihr es noch drauf habt. Denn du bist zwar noch nicht lange beim FCK, aber das können wir dir schon mal mitteilen, wenn so eine Ergebniskrise wie jetzt in dem Fall, dann dreht sich das sehr schnell auf dem Betzenberg. Hat man da vor den Heimspielen, spürt man da einen besonderen oder einen größeren Druck als noch in Zeiten, wo es dann am Anfang der Saison etwas besser lief?
Druck ist, glaube ich, das falsche Wort, weil ich glaube, es macht eher Spaß. Also ich bin jetzt ja auch seit Sommer hier, hatte jetzt aber, muss ich überlegen, ich glaube 2 oder 3 Abendspiele sogar. 2 Abendspiele.
HSV und Hertha.
Genau, HSV und Hertha, genau. Und ich glaube, man freut sich da eher drauf, weil abends Betzenberg ist halt unfassbar. Natürlich ist der Druck dann nochmal ein bisschen größer, aber ich glaube, mit Druck kann jeder in diesem Geschäft oder sollte jeder in diesem Geschäft umgehen können. Deswegen glaube ich, macht es einfach mehr Spaß, dann nochmal abends vor der Kulisse dann zu spielen. Und man möchte natürlich auch den Menschen dann abends dann nochmal, wenn alle hinschauen, auch was mitgeben dann, wo sie sich freuen können.
An der Stelle passt nochmal die nächste Fanfrage von, ich muss es schon mal aussprechen, keine Ahnung, ob ich es jetzt richtig oder falsch mache, Matt Magirus.
Die Aussprache ist auf jeden Fall gut.
Ja, es wird mir derjenige dann hinterher berichten, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Sind die Fans vor allem zu Hause auf dem Betze eher Motivationsschub oder doch eher Motivationshemmer bzw. Druck?
Passt in die Richtung, ne? Von der.
Ich glaube, es geht auch in beide Richtungen. Ich glaube, auf der einen Seite geben sie einem einen unfassbaren Schub, ja, nochmal einen Meter mehr zu machen und so weiter. Auch nochmal viel mehr zu kämpfen, nochmal zu laufen, auch wenn die Beine schon schwer sind. Auf der anderen Seite merkt man es dann in Situationen, wenn halt hinten mal 1, 2 Fehler passieren im Aufbauspiel und man möchte es halt das dritte Mal so machen, dass die Fans halt unruhig werden, was dann natürlich auch so ein bisschen die einzelnen Spieler dann unruhig macht, wo man dann halt als Fan natürlich dann nicht immer weiß, was ist der Plan hinter dem Spiel. Und das halt so ein bisschen dann, oder es wünschenswert wäre, dass sich das halt so ein bisschen ändert, weil das einfach die Philosophie ist, dass wir halt hinten rausspielen wollen, dass es die Vorgabe ist und es natürlich sein kann, dass man auch dadurch mal Gegentore frisst, aber es auf längere Zeit dann eher so ist, dass man dadurch halt Vorteile hat, genau.
Das ist, glaube ich, schon so ein Phänomen. Darüber haben wir hier an der Stelle auch schon öfter gesprochen. So dieses, es kann super schnell in Euphorie umschwappen, aber auch wenn es dann mal nicht läuft, dann sind wir bei dem Thema Druck, dann sind wir bei, dann wird auch mal vielleicht gepfiffen oder es geht so ein Raunen durchs Stadion. Das ist halt irgendwie so in lautern Extremen. So, dass diese Extreme, die wechseln sich auch gerne mal ab. Und gerade wenn es dann mal nicht so gut läuft. Aber was du jetzt auch gerade angesprochen hast, wo ich auch ganz oft drauf angesprochen werde und was ich selber auch ja schon kritisch, sage ich mal, beäugt habe, diese Sache von hinten rausspielen. Das heißt, es ist ganz klar die Philosophie, es wird nicht lang nach vorne gebolzt, sondern ihr wollt Spiel aufbauen von hinten raus.
Wir dürfen natürlich auch einen langen Ball spielen, um den Gegner dann natürlich auch mal zu zeigen, okay, du kannst jetzt nicht nur vorne anlaufen, sondern du kriegst dann auch mal einen Ball hinter die Kette, aber vom Grund auf ist es schon, dass wir hinten rausspielen wollen.
Weil mein Eindruck ist, dass schon es die ein oder andere Situation gab, wo ihr echt, ich meine, du hast auch gesagt, dann frisst man mal ein Gegentor, aber wo ihr Kralle echt in Bedrängnis auch gebracht habt, wenn ihr da hinten
Ja, das liegt teilweise auch daran, dass die Innenverteidiger, vor zwei Wochen war der Kollege Jamra hier im Podcast, dass die ja auch sehr schnell nach außen ziehen, ne, in eurer Spielphilosophie. Und dann ist natürlich relativ viel offen hinten. Das führt wahrscheinlich dann auch öfter mal zu Gegentoren und auch Gegenangriffen.
Das stimmt, aber wenn man jetzt mal in der Saison guckt, haben wir, glaube ich, noch kein Gegentor dadurch bekommen.
Stimmt, so. Das stimmt. Aber die Leute werden dann manchmal nervös, wenn sie dann sehen, oh, jetzt wieder.
Das ist natürlich auch irgendwo verständlich. Aber ich glaube, dass halt mehr Ruhe reinkommen würde, wenn die Leute halt merken, okay, das ist halt der Plan, der wird verfolgt. Ist eine klare Philosophie. Ich glaube, eine Philosophie gibt es in jedem Verein oder gibt es bei jedem Trainer. Und das ist halt die Philosophie gerade. Und die versuchen wir Spieler halt bestmöglich umzusetzen. Und natürlich kommt es halt mal vor, dass es halt ein bisschen bremslich wird. Zum Glück ist bisher noch nichts passiert. Hoffen wir auch, dass nichts daraus passieren wird. Aber das ist halt die Spielweise, die wir verfolgen wollen.
Also der spielerische Ansatz sozusagen, nicht hoch und weit, auch wenn das vielleicht auch mal legitim ist, wenn es dann soweit ist oder wenn es die Situation erfordert. Was würdest du denn sagen, was kommt dir denn als Stürmertyp am ehesten entgegen? Wie wirst du am liebsten bedient? Wo siehst du selber deine großen Stärken als Stürmer?
Ja, am liebsten bedient werde ich, glaube ich, durch tiefe Bälle, jetzt nicht unbedingt hoch, aber durch Steckpässe, Flanken, ja, ein bisschen Konterfußball, schnelles Umschalten, das sind so die Sachen, wo ich, glaube ich, meine Qualitäten drin habe. Und ja, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut, weil wenn wir die erste Linie überspielt haben, sind wir halt meistens dann mit vielen Spielern schon im Mittelfeld und müssen es dann halt nur noch oft halt hinkriegen, halt den letzten Ball noch ein bisschen vernünftiger zu spielen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo es bei uns im Moment noch ein bisschen hakt.
Um dann aber auch schnelle Gegenangriffe wieder zu verhindern. Das ist ja auch immer der schmale Grat, wenn man zu sehr in Richtung Offensive orientiert ist, dass es dann hinten relativ offen ist.
Wir haben jetzt auch ein paar Mal zu Null gespielt. Ich glaube, defensiv sind wir jetzt auch nicht die Schießbude der Liga, auch mit der Spielweise jetzt. Aber natürlich ist es so, wenn du vorne zu Abschlüssen kommst, gibt es halt keinen Konter vom Gegner. Und du kannst dich halt wieder ordnen. Und ich glaube, das sollte so ein bisschen das Ziel sein am Ende.
Jetzt habe ich nach deinen Stärken gefragt. Jetzt muss ich natürlich auch danach fragen, wo du selbst vielleicht noch Verbesserungspotenzial siehst. Auch deswegen, die Frage kam auch von den Fans, unter anderem von Salle 87, was du gerne noch an dir selber verbessern würdest. Das zielt auch so ein bisschen drauf ab. Auch die Frage kam ein paar Mal, dazu hast du dich ja auch schon mal bei den Zeitungskollegen, glaube ich, geäußert, dass der Trainer auch von dir konkret nochmal dich, also er hat dich nochmal so ein bisschen gekitzelt, glaube ich, und auch nochmal so ein bisschen mehr Einsatz auch von dir gefordert, hat dann auch gesagt, das macht er bei anderen Spielern auch, das ist jetzt nichts, was er exklusiv von dir gefordert hat, aber hat eben auch nochmal so ein bisschen, ja, ich sag mal, Feuer reingegeben. Wie siehst du das und wo siehst du noch Verbesserungspotenzial?
Ich glaube, Feuer ist in erster Linie immer gut, ist ja auch vollkommen legitim. Ich glaube, es ist einfach immer schwierig, dann eine Liga höher zu gehen, weil man sich erstmal anpassen muss, man ist vieles halt auch einfach noch nicht gewohnt. Und es ist halt einfach alles schwerer. Jedes Training ist ein Stück härter, als es letztes Jahr war. Jedes Training ist ein bisschen schneller, als es letztes Jahr war. Und man muss sich halt da erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, jetzt mittlerweile habe ich mich sehr gut dran gewöhnt. Oder ich merke zumindest, dass ich im Training immer besser reinkomme. Aber es gibt natürlich immer noch Szenen, wo ich halt einfach noch nicht so schnell bin wie meine Mitspieler. Weil die das Tempo halt alles Mögliche einfach schon über eine viel längere Zeit gewohnt sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich im Moment halt noch reinkriegen muss, schneller in den Aktionen zu werden, auch ein bisschen schlauer, den Ball anders abschirmen, weil die Verteidiger auch besser werden. Aber ich merke halt schon jetzt mit der Zeit, dass ich da immer besser reinkomme.
Hat das nur was mit Tempo zu tun oder auch mit Antizipation? Dass man vielleicht schon weiß, wo der Mitspieler die Kugel hinspielt und einfach schon da ist.
Also das kann ja mit Antizipation nicht so wirklich, ja, okay. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Stärke als Stürmer, dass man eigentlich weiß, da und da sind die Mitspieler, da und da könnte der Ball hinkommen. Aber ich glaube, dass es einfach dann wirklich in der Aktion einfach um Handlungsschnelligkeit noch ein bisschen geht. Okay. Ich kriege den Ball, ich habe halt nicht mehr 2 Sekunden, um den Ball abzuspielen, jetzt mal als Beispiel, sondern nur noch 1 Sekunde. Und wenn man das halt über eine längere Zeit gewohnt war, ist dann halt schon einfach eine Umstellung.
Aber es wird besser, hast du ja auch gesagt.
Wäre auch schlecht, wenn nicht. Ne?
Nein, ganz klar. Jetzt habe ich mal so ein bisschen in die Statistik geschaut. 7 Spiele, einmal Startelf in der Liga, Startelf auch beim 2-1 in Ingolstadt. Da hast du auch beide Tore gemacht im Pokal.
Ausgerechnet gegen den Ex-Club, wie man so schön sagt. Ausgerechnet.
Ne? Die waren auch froh, ne?
Ja, die waren glücklich.
Da kamen darüber bestimmt ein paar nette Nachrichten hinterher auch, ne?
Danach nicht mehr. Davor schon.
Ja. Ja. Aber den Kontakt hast du trotzdem auch.
Den Kontakt habe ich auf jeden Fall noch, ja.
Okay. Wie würdest du jetzt den Start, du hast gerade selber gesagt, es wird besser auch in deinem Empfinden, wie würdest du deinen Start hier beim FCK in der 2. Liga, immerhin für dich ja Premiere in Liga 2, wie würdest du den bewerten nach diesen Spieltagen, die jetzt vorbei sind?
Ausbaufähig.
Okay.
Um es ehrlicherweise zu sagen, also meine Ambitionen sind halt, sag ich mal, höher ein bisschen als, ja, ohne Tor jetzt in der Liga dazustehen. Dass es natürlich eine Einfindungsphase gibt, ist, glaube ich, auch ganz klar. Aber da bin ich dann nicht der geduldigste Mensch und sage, ja, du hast jetzt ein halbes Jahr Zeit, um dich irgendwo einzufühlen, klarzukommen, sondern ich möchte das schon relativ schnell haben. Und deswegen ist es, glaube ich, okay, wie ich spiele, glaube ich, dass ich halt laufe oder das, was ich machen kann, mache. Aber natürlich ist von der Torausbeute noch auf jeden Fall ausbaufähig.
Wie ist das für den Kopf, wenn man es gewohnt ist? Du kommst aus der 3. Liga, Torschützenkönig, Stammspieler, machst einen Wechsel und bist dann hauptsächlich auf der Bank erstmal. Ist das schwierig, sich darauf einzustellen oder bist du schon hierher gekommen? Ich meine, du wusstest ja, dass Reggie da ist zum Beispiel und dir war wahrscheinlich klar, dass wenn der bleibt, dass der ziemlich gesetzt ist im Sturm, bist du mit der Einstellung hergekommen, okay, ich werde wahrscheinlich am Anfang auf der Bank sitzen, muss mir meine Spielzeit erst verdienen oder wie war das, mit welcher Einstellung bist du da auch rangegangen und wie geht's dir jetzt mit der Situation?
Ja, erstmal, wie ich da rangegangen bin, ist natürlich dann am Anfang ein bisschen klar, dass man erstmal dann ja als Verfolger so ein bisschen ja gilt in der Hinsicht, dann wenn man einen Stürmer wie Reggie hat, aber natürlich hofft man dann schon nochmal in der Vorbereitung, ja, gute Spiele zu machen und dann natürlich auch vielleicht den Platz zu erobern. Das war in dem Fall nicht so. Das war aber auch vor der Saison jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, ich gehe jetzt auf den Betzenberg und werde sofort Stammspieler. Ich glaube, das kann man dann in der Situation dann auch nicht erwarten, wenn man aus einer Liga drunter kommt.
Aber ein bisschen Selbstbewusstsein bringt man ja trotzdem auch mit, ne?
Ja, ich glaube, an Selbstbewusstsein fehlt es nicht. Ich glaube, das muss man auch einfach haben. Aber ja, natürlich ist es dann schwer, dann nach vielen Jahren, wo man dann Stammspieler war, natürlich dann auch ein Leistungsträger in der Mannschaft war, jetzt auf einmal am Wochenende auf der Bank zu sitzen und ja, einfach vertrauen zu müssen, dass die Mannschaft halt ein Spiel gewinnt und nicht mehr oder am Ende schon noch ein bisschen mitwirken kann, aber nicht mehr die ganze Zeit mitwirken kann und der Mannschaft halt helfen kann.
Du hast ganz am Anfang mal dieses Testspiel, was jetzt noch ansteht, gegen den SC Freiburg angesprochen. Hat der Trainer da schon angedeutet, dass eher dann die zum Einsatz kommen, die sonst weniger Spielanteile haben? Oder wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da noch keinen Plan?
Einen Plan gibt es noch nicht wirklich, glaube ich. Wenn man jetzt das letzte Spiel in Stuttgart sieht, da war es ja so ein bisschen so. Ich denke, dass es dieses Mal auch so sein wird, aber genau wissen wir es noch nicht.
Das heißt, man kann sich aber dann gegen so einen Bundesligisten, klar, Freiburg hat jede Menge Nationalspieler, die gar nicht da sind, aber man kann sich da schon mal wieder anbieten, so wie es ja in Stuttgart, Ergebnis war nicht so prickelnd, 1-4, aber immerhin auch das Tor gemacht. Da hat es ja funktioniert. Man kann sich dann schon wieder dem Trainer anbieten in so Spielen. Ne?
Ja klar, die Spiele sind dann glaube ich dafür da, dass man da einfach zeigt, dass man in die Startelf möchte oder dass man mehr Spielzeit haben möchte. Und so Testspiele muss man dann einfach für sich nutzen und halt zeigen, man will nicht so lange auf der Bank sitzen.
Kommen wir doch mal auf deine Person zurück. Ich habe es ganz am Anfang mal angedeutet, im Großraum Aachen aufgewachsen. Was mir aufgefallen ist in deiner Vita, es sind jede Menge Vereine, die du schon mit 26 praktisch durchlebt hast, mehr oder weniger in allen möglichen Ligen. Da ist der 1. FC Köln dabei, da ist im Juniorenbereich und auch in der 2. Mannschaft, da ist der FSV Mainz 05 dabei. Dann ging es über Steinbach, Haiger nach Rödinghausen. Rödinghausen. Dann haben wir Alemannia Aachen schon angesprochen, Ingolstadt und jetzt Kaiserslautern. Was aber auch auffiel, als U17 und U18-Spieler hast du auch eine ganze Menge Länderspiele schon hinter dir. Wie war damals so die Gemengelage? Hast du gedacht, dass es vielleicht sogar einen Schritt schneller geht in diesen absoluten Top-Bereich der Profiligen?
Ich glaube, ich habe nicht nur gedacht, dass es einen Schritt schneller geht, sondern dass es viel, viel schneller geht. Und ich glaube, das war dann auch im Nachhinein genau das Problem, dass ich dann halt mit 17 noch nicht so weit war, wie ich hätte sein sollen, glaube ich, für den Profibereich. Dass die Leistungen, glaube ich, so waren, dass man gesagt hätte, okay, der packt den Sprung. Aber einfach der Kopf noch nicht so weit war, dass er das alles so ein bisschen verarbeitet hat und sich auch auf das, was von einem erwartet wird, einlassen konnte.
Warst du dazu ungeduldig oder woran hat es damals gelegen? Oder
woran hat es gelegen?
ja, zu ungeduldig auch, ja. Aber auch einfach noch nicht reif genug.
Ja.
Also mittlerweile weiß ich, wenn ein Trainer jetzt, wie jetzt zum Beispiel gesagt wird, okay, der muss im Training mehr machen, muss sich mehr anbieten, dass es eigentlich als Hilfestellung gilt, dass man einem Spieler halt helfen möchte. Und früher habe ich gedacht, das ist halt ein Angriff an der Person und so weiter. Und das muss man halt das lernt man irgendwann. Manche lernen es halt mit 14, manche lernen es wie ich dann mit 23.
Manche lernen es gar nicht und für die ist dann auch die Karriere relativ zeitig beendet.
Und das ist aber auch eine richtig gute Lektion fürs Leben, die nicht nur für den Fußball gilt.
Das ist
weil
klar.
Viele, viele Menschen kommen mit Kritik oder auch konstruktiver Kritik nicht zurecht und sehen das erstmal als Angriff auf die eigene Person. Aber wenn man das mal dann verstanden hat, so wie du es auch gerade beschrieben hast, dass einen das ja auch weiterbringen kann. Ich glaube, das ist echt ein entscheidender Schritt, den man nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch, der kein Fußballer ist,
kannst du in jedem Beruf anwenden.
Ja.
Unbedingt. Was mir auch auffiel, Roda Kerkrade, da warst du, glaube ich, 15 oder 16.
15, ja.
15.
Wie,
gut, die Grenze ist nicht weit, aber wie ist das damals entstanden? Da mal kurz in die Niederlande zum Schnuppern in dem Jugendbereich.
Ja, es ist in dem Sinne entstanden, dass ich an der Grenze dann gespielt habe, in Walheim. Und dass dann irgendwann die Anfrage gab, okay, willst du mal zum Probetraining kommen? Das Probetraining ist dann ja ein bisschen aber gut gelaufen, da ich dann fest dort bleiben konnte. Und habe dann, glaube ich, lass ich nicht lügen, anderthalb Jahre dort gespielt. Und habe dann die Möglichkeit halt über die Auswahlmannschaften in Deutschland dann bekommen, nach Köln zu wechseln.
Und in Köln, ja. Erst bei den Junioren und der Sprung zu den Profis hat aber irgendwie nicht so richtig funktioniert.
Aus den Gründen,
die wir eben gehört haben.
Genau, also ich hatte dann schon zwei Testspiele, glaube ich, mit den Profis, mal eine Zeit lang, wo ich dann oben war, und gereicht hat es dann einfach vom Kopf her nicht.
Aber die Aussagen, die finde ich ganz interessant, auch für Spieler, denen es ähnlich geht. Es gibt ja sehr viele, die aus dem Jugendbereich kommen. Ich habe mir neulich mal die Mühe gemacht zu schauen, A-Junioren, Bundesliga, Deutscher Meister.
Was wurde aus den Leuten?
Da sind vielleicht ein, zwei, die man, oder im Höchstfall drei, die man dann noch irgendwie verorten kann. Der Rest irgendwo in der Verbandsliga oder gar kein Fußball mehr. Und das finde ich ganz interessant, dass man auch noch im etwas älteren Bereich dann noch die Möglichkeit hat, sich über Regionalliga, dritte Liga, dann nochmal hochzuarbeiten und jetzt zweite Liga beim FCK spielt.
Ja, ich finde es auch interessant. Vielleicht kann man daraus ja auch die Schlussfolgerung ziehen, oder ich glaube nicht nur vielleicht, dass es manchmal auch einfach sinnvoll ist, auch wenn man sich natürlich in dem Moment wünscht, dass die Karriere schneller und steiler vorangeht, so eine Karriere einfach Stück für Stück aufzubauen. Weil ich finde, es gibt im Fußball ja genauso auch ganz viele Beispiele von Leuten, die meiner Meinung nach zu früh den Schritt nach oben gemacht haben. Und denen es, glaube ich, ganz gut getan hätte, lieber mal noch ein paar, ein, zwei Saisons ein bisschen niedriger zu spielen. Da gibt es auch so ein paar Beispiele von vor allem Torhütern, die früher mal beim FCK waren und dann gewechselt sind, wo es dann im Nachhinein doch nicht so gut funktioniert hat. Von daher ist es ja vielleicht auch nicht verkehrt, auch wenn man sich natürlich völlig logisch wünscht, dass es schneller nach vorne geht.
Man kann es, glaube ich, nicht pauschalieren.
Man könnte es genauso gut sagen, okay, jetzt nach einem Jahr dritte Liga in die zweite Liga zu wechseln, ist vielleicht zu früh. Man kann aber auch, oder wird man am Ende sehen, vielleicht wie es läuft. Man hätte aber, oder es hätte genauso gut laufen können, dass ich jetzt in den ersten 7 Spielen hier stehe mit 5 Toren, wie es jetzt letztes Jahr in der dritten Liga war. Und man gesagt hätte, man hat alles richtig gemacht. Ich glaube, das weiß man in ein paar Jahren besser. Und ich glaube, das ist auch von jedem Spieler unterschiedlich.
Ich glaube, es kommt auch immer auf die Person an.
Genau.
So Leute wie Flo Wirtz aus der A-Jugend direkt.
Ja, aber das sind halt auch die Umstände. Ne? Klar, ja, natürlich ist super aber Talent, aber halt auch in dem Umfeld, wo er dann halt
gibt's halt immer
spielt.
Okay, Dann wollen wir so langsam zu unserer nicht mehr ganz neuen Rubrik kommen.
Nicht mehr neu, Stefan, nein.
Das Betze-Freundebuch.
Ja, unser Betze-Freundebuch. Da bitten wir alle unsere Gäste, sich quasi digital in unser Freundebuch einzutragen. Das sind ein paar kurze Fragen, wo ich dich einfach um eine Antwort bitten würde. Und wir haben da so ein paar neue Fragen mittlerweile mal uns überlegt. Und wir starten mit: Am Spieltag kann ich nicht ohne
Musik.
Was für Musik?
Komplett unterschiedlich. Über Deutschrap zu R&B, Hip-Hop ist alles dabei.
Die wichtigste Frage ist natürlich: Kriegst du in der Kabine auch manchmal das Kabel?
Ich bin DJ.
Kabinen-DJ, ja? Was läuft vorm Spiel?
Auch alles wirklich. Muss ja immer ein bisschen auf die Stimmung angepasst werden.
Hast du das Erbe von Timoteusz Puchacz angetreten? Der hat das, glaube ich, im letzten Jahr sehr vielfältig betreut.
Also gibt es keinen Kabinenbanger in Lautern, der immer geht?
Ein paar gibt es. Sicko Mode von Travis Scott läuft immer. Von Rihanna ein Lied läuft immer direkt vorm Spiel. Also ein, zwei werden immer gespielt, aber sonst wird viel variiert.
Klar, wenn natürlich die Stimmung nicht gut ist, dann braucht man keine Partymucke auflegen. Mein unangenehmster Gegenspieler bisher?
Simon Walczak. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile noch spielt. Das war in Köln in der U19 mein Gegenspieler oder eigentlich Mitspieler, aber im Training haben wir immer gegeneinander gespielt. Und da gab es schon die eine oder anderen Zweikämpfe, die wir da hatten.
Das ist interessant, einen Mitspieler zum unangenehmsten Gegenspieler.
Spricht ja für die Trainingsqualität auch.
Ja, also oder für uns beide, dass wir da nicht nachgeben wollten.
Absolut. Die schönste Gästekabine ist in?
Hat man nicht viele gesehen hier in der zweiten Liga.
Kann doch einer aus der dritten Liga
sein. Kann ja auch in der Regionalliga sein.
In der Regionalliga.
Ja, oder
da gab es Container. schönste Gästekabine. Dresden.
Meine erste Erinnerung an den FCK.
Ohren zu halten beim Video Assistant Referee gegen Fürth, weil es zu laut war.
Lieblingsverein außer der FCK, haben wir vorhin schon beantwortet, ist die Alemannia.
Yes.
Das kann ich außer Fußball besonders gut.
Jetzt wird schwer, ne?
das wissen wir ja nicht.
Was du für Talente hast.
Ich glaube, ich bin in allen Ballsportarten sehr gut.
Also generell ein gutes Händchen für Ballsportarten.
Ja.
Na, mit der Größe wahrscheinlich auch Basketball und kann ich mir gut vorstellen.
Gibt es einen Plan für nach der Karriere, wenn wir beim Thema sind, was du gut kannst?
Noch nicht so richtig. Ich glaube, wenn man meine Karriere so ein bisschen verfolgt hat, sieht man, dass ich auch schon mal studiert habe, auch ein Praktikum schon mal gemacht habe und so weiter.
Was waren das für Bereiche, in die du da reingeschaut hast?
Studium war BWL. Praktikum war über ein Jahr bei einem Immobilienmakler. Das Studium hat dann nicht so ganz funktioniert, weil es mit den Trainingszeiten halt einfach nicht zu vereinbaren ist, zumindest wenn man es im Präsenzunterricht macht. Und das Immobilienmakler war eigentlich ganz interessant, aber auch noch nicht so, da ich sage, das möchte ich dann nach der Karriere gerne noch machen.
Aber Immobilien ist, glaube ich, auch was, wo viele Profifußballer auch involviert sind, ne? Also als
und ihr gesamtes Vermögen verzockt.
Nein, das jetzt vielleicht nicht, aber,
nee.
Aber wenn man das ordentlich macht, dann ist das ja durchaus
unbedingt. Und der Bereich Fußball, das haben ja auch viele so im Hinterkopf, das wäre.
Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an. Ich möchte natürlich irgendwann eine Familie haben und möchte dann nicht, dass wenn meine Kinder dann irgendwann in die Schule gehen, dass sie dann halt ständig umziehen müssen. Deswegen ist immer die Frage, wie man das so ein bisschen vereinbaren kann. Ob man an einem Ort bleiben kann, dann würde ich sehr, sehr gerne machen. Wenn man die ganze Zeit dann umziehen muss, dann ist, glaube ich, nichts für mich.
Es gibt noch eine Frage, die abschließende Frage von unseren Freundebuchfragen. Da bin ich mal gespannt, auch inwiefern du es überhaupt verstehst. Warst du schon mal auf der Kalmit?
Den Anfang verstehe ich, das Ende verstehe ich.
Also es gibt ein sehr bekanntes Lied, was auch im Stadion immer läuft, und da gibt es die Zeile: Warst du einmal auf der Kalmit? Das ist quasi
die höchste Erhebung
im Pfälzer Wald.
Genau.
Also da gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass du schon mal
gehört.
Dass du schon
aber
mal auf der Kalmit warst.
Nicht,
nee. Aber ich würde vielleicht die Frage insofern umwandeln: Was hast du denn schon so gesehen hier in der Pfalz und in der näheren Umgebung oder auch in Lautern?
Ja, einige Weinberge gesehen natürlich beim Durchfahren auf einem oder in einem Restaurant auf dem Weinberg war ich auch schon mal. Wenn ihr mich jetzt nach dem Namen fragt, kann ich euch nicht weiterhelfen. Ansonsten natürlich in der Stadt war ich jetzt schon, habe jetzt mittlerweile ein paar Restaurants gefunden, wo ich gerne hingehe. Und ja, es gibt aber auf jeden Fall noch einiges, was ich hier sehen muss.
Und mit dem Dialekt?
Wie komme ich gut klar.
Ja?
Ja, ich habe jetzt auch Das hören wahrscheinlich nicht viele gerne, aber auch in Mainz gewohnt eine Zeit lang. Und irgendwann kommt man auch mit Dialekten überall, ob es jetzt Bayern ist, ob es hier ist, ob es in Aachen, Escherplatt ist, kommt man damit ganz gut klar.
Weil du die Zeit in Mainz nochmal angesprochen hast, mache ich noch einen kleinen Teaser. In der Zeit, als du bei Mainz 2 gespielt hast, gab es ein interessantes Spiel, Stefan, glaube ich. Und ich glaube, alle, die dann später mal in unseren Online-Artikel reinklicken, genau, können sich davon auch nochmal bildlich überzeugen.
Ich habe ein Foto gefunden, was wir auch veröffentlichen werden. Und zwar Regionalliga Südwest gegen den SV Waldhof Mannheim. Ich weiß aber nicht mehr, wie es ausging. Es war nur ein Foto mit dir und einem Waldhof-Spieler. Also auch diese Duelle gab es dann in deiner Mainzer Zeit. Auch immer wieder sehr gerne genommen. Der Waldhof. Wo steht er jetzt?
Ja, sieht nicht so gut aus. Also ich würde dem Waldhof ja den Aufstieg gönnen. Weil ich finde ja die Duelle immer sehr spannend.
Ja, sehr gut.
Ich finde ja, der Fußball lebt von solchen Spielen. Ich gönne auch den Saarbrückern den Aufstieg. Ja. Aber das
wenn
ist
beide
auch
aufsteigen, wären es ja 12 Punkte dann für uns.
Genau, so kann man das auch sehen. Ja. Also Saarbrücken irgendwann auch nochmal, ja gut, wobei im Pokal wird es dieses Jahr schwierig, aber so generell als Gegner ja auch immer ganz gerne genommen. Ne?
Wir werden das selbstverständlich beobachten. Euer Programm gar nicht so einfach. Ich habe eben in den drei nächsten Zweitligaspielen noch das Pokalspiel unterschlagen. VfB Stuttgart leider auswärts, wäre auf dem Betze auch sehr interessant geworden. Ist da was drin? Aber jetzt sagst du, der Pokal hat natürlich seine eigenen
Gesetze. Soll er jetzt Nein sagen, Stefan, oder wie?
Hey, ich glaube, also
Pokal geht immer was.
Ich glaube, das hat man im letzten Jahr gesehen, was man da erreichen kann. Mhm. Und ich glaube, dass natürlich, ja, dass wir der Underdog sind zu 100%, aber dass wir dann halt da ein bisschen kontern müssen und irgendwann dann die Chancen nutzen werden.
Genau, wieder zwei Tore von dir wie in Ingolstadt.
Wäre schön.
Wäre auch nicht schlecht.
Auf jeden Fall können sich da alle auf eine gute Stimmung freuen, weil Laudern und Stuttgart.
Fanfreundschaft,
da geht was. Ich habe noch zwei Hinweise zum Ende unseres Podcasts. Natürlich zum einen der berühmte Hinweis auf unseren Newsletter. Wer sich noch nicht eingetragen hat, schreibt mir gerne eine Mail an sebastian.zobel@swr.de. Dann nehme ich euch da gerne mit auf. Und ich möchte auch an dieser Stelle mal hinweisen auf unseren WhatsApp-Kanal des SWR-Studios Kaiserslautern. Da haben wir auch immer mal wieder News rund um den Betze und auch lustige Infos aus der Region. Nachrichten, alles mit am Start, aber natürlich auch viel zum FCK. Das Ganze findet ihr, wenn ihr bei WhatsApp bei euch ganz unten links im Reiter Aktuelles in den Kanälen nach SWR Kaiserslautern sucht. Gebt
dann
uns da gerne ein Abo.
Bleibt mir nochmal der Hinweis auf unser YouTube-Kanal SWR Sport, dein FCK, nach den Heimspielen immer sehr sehenswert. Kurze Zusammenfassungen mit netten Anekdoten, auch da bitte gerne reinschauen. Jetzt ist aber erstmal Länderspielpause. Euch zunächst mal viel Glück und viel Erfolg Danke. Beim Testspiel gegen Freiburg und dann endlich mal wieder ein paar Punkte, möglichst einen Sieg in der zweiten Liga. Wäre nicht so schlecht, oder?
Und Tore.
Tore.
Spielzeit und Tore.
So ein Tor aus. Würde dem Spiel gut tun.
Ja, ich hole das nächste Mal nämlich das Phrasenschwein mit für dich.
In diesem
oder
Sinn,
die Betzewutz.
In Grüße diesem Sinne, herzlichen Dank für deine offenen Worte hier und sehr hat gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen, wie gesagt, euch viel Erfolg. Herzlichen Dank, Yannick Mause.
Sehr gerne und vielen Dank.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!